Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und manchmal zu Recht empört, der gerechte Zorn des Zeitgenossen. Schön sind Sie da am Dienstag, dem 29. Oktober 2024. Draußen wunderbar herbstliche, neblige Frühmorgensstimmung. Ein kleines Wunder, eine Zauberlandschaft, wenn ich da zu fast noch nachtschlafender Stunde in mein Büro fahre in der Nähe des, ja, auch zauberhaften Zürichsees. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Vor kurzem hat Elon Musk, der Unternehmer, einen Rekord erzielt. Seinem Weltraumunternehmen gelang es, eine Rakete wieder am Startturm landen zu lassen. Weniger bekannt ist, dass Musk auch mit dem Silberminengeschäft liebäugelt. Von den Elektroautos über die Raketen bis zu den Solaranlagen sind seine Unternehmen auf Silber angewiesen. Weltweit überschreitet die Nachfrage nach Silber das Angebot zum vierten Jahr in Folge. Zwar ist der Silberpreis gestiegen, aber noch weit von seinem Höchstpreis entfernt. Im Vergleich mit Gold scheint Silber zudem günstig bewertet, obwohl es das historisch wichtigste Geldmetall ist. Investieren Sie jetzt mit dem S-Deposito der BB Wertmetall in Silber und bleiben Sie dabei flexibel. Beim S-Deposito steht das S für Silber, Deposito für Depot. Das S-Deposito verbindet damit die Eigenschaften von Silber mit der Flexibilität eines Depots. Mit jeder Einzahlung erwerben Sie reines Silbergranulat. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in einem Zollfreilager in der Schweiz sicher und versichert. Mehr Informationen dazu finden Sie auf silber-deposito.ch. Ich wiederhole, silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige und zurück im redaktionellen Teil von Weltwoche Daily. Ja, ich nerve mich ja, ich ärgere mich über diesen Moralismus der Linken, der Gutmenschen, der Moralisierer, der Moralisten und jener, die glauben, eben die hehren Werte nicht nur auf ihrer Seite zu haben, sondern geradezu zu verkörpern. Sie reden von Gott und meinen sich selbst. Sie reden von Demokratie und meinen sich selbst. Was bilden diese aufgeblasenen, ja eben Ochsenfrösche der Überheblichkeit sich eigentlich ein, dermaßen sich da eben zu inszenieren, aufzuplustern, um anderen ein schlechtes Gewissen einzujagen. Das ist ein ganz großes Problem und auch ein Symptom eben dessen, was mich derzeit am meisten beschäftigt oder fast einmal mit am meisten beschäftigt, dass wir die sogenannte Streitkultur verlieren. Streitkultur heißt nicht, dass der Streit das Ziel einer Auseinandersetzung sein soll und nicht das Gespräch, aber der Streit ist ein Bestandteil der politischen Debatte, eben der politischen Auseinandersetzung. Und Auseinandersetzung heißt, dass man den anderen nicht einfach nur verächtlich macht, ihm irgendwelche Etiketten anhängt und ihn eben mit diesen gängigen Vokabeln, die sie alle kennen. Früher hat man gesagt, wenn einer den Vietnamkrieg kritisiert hat, du bist ein Kommunist von Moskau ferngesteuert, Moskau einfach. Und heute klingt schon wieder ganz ähnlich, allerdings nicht von der bürgerlichen, sondern von der linken Seite. Cancel Culture ist eine Verführung, sie begleitet den Menschen natürlich seit unvordenklichen Zeiten und es gab immer wieder Perioden, in denen dieser Moralismus überschäumend, überschießend, verheerend gewirkt hat. Eine jener Epochen, mit denen ich mich auch ein bisschen auseinandergesetzt habe, weil sie auch so unglaublich interessant ist, ist natürlich jene Periode, jene Phase der Reformation, als sich die sogenannten Reformatoren, Populisten, könnte man sagen, der Heiligen Schrift, sicherlich in den Augen der damaligen Gralshüter des Vatikan, als sich eben diese Reformatoren aufgeschwungen haben, auf die Barrikaden gestiegen sind, um damals dem Missbrauch, dem Machtmissbrauch und der Anmaßung der katholischen Kirche entgegenzutreten. Übrigens auch mit segensreichen Wirkungen für die katholische Kirche, denn die lancierte ja danach die sogenannte Gegenreformation und hat auch gewisse Exzesse auf ihrer Seite dann abgestellt. Aber dieser Moralismus, der kommt eben immer wieder, weil der Mensch natürlich durch seine Fähigkeit, sich im Lichte dieser hehren Werte zu interpretieren oder die auch anzustreben, dass er dann eben manchmal etwas die Übersicht verliert und anfängt, sich jetzt ja im theologischen Sinne mit dem lieben Gott da oben zu verwechseln. Und das ist eine ganz große Gefahr. Und solchen Strömungen, solchen Stimmungen, solchen Menschen muss man mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Ich werde dann auf praktische Beispiele immer wieder zu sprechen kommen, auch heute in der internationalen Ausgabe, wenn ich etwa höre, dass jetzt der aussichtsreiche, ja, vielleicht bald wieder US-Präsident Donald Trump von seinen Gegnern als Faschist bezeichnet wird, als neuer Hitler. Ich meine, das ist die Verzweiflungswaffe schlechthin. Und natürlich kann man das alles wegwischen und sagen, ja, die pfeifen aus dem letzten Loch, die haben nichts Besseres mehr zu sagen, wenn du nur noch die Faschismuskeule hast. Aber diese Art von Verleumdung, meine Damen und Herren, die vergiftet natürlich ein politisches Klima derart und sie erzeugt dadurch natürlich auch eine Gegenreaktion und führt dazu, dass am Schluss eine, ja, Verfolgungsstimmung geradezu entsteht, in der eben politische Attentate, Anschläge auf Leib und Leben plötzlich zum Alltag werden können. Und das erleben wir ja. Und wir leben es zum Teil auch in der Schweiz oder in Deutschland, in Österreich, wie diese extreme Vermoralisierung. Und verstehen Sie mich richtig, dass man einen Trump kritisiert, dass man ihn inhaltlich stellt, dass man die auseinandernimmt, auch in deutlichen, drastischen Worten, das ist unbenommen. Aber dass man sie sozusagen mit diesen Schandvokabeln gewissermaßen außerhalb des Rechtsstaats positioniert, sie gewissermaßen oh la loi außerhalb des Gesetzes hier an den Pranger stellt, zum Abschuss freigibt, für vogelfrei erklärt, den Bann über sie verhängt. Das ist das ganz große Problem. Und dass die Medien diese Verleumder und Verunglimpfer damit durchgehen lassen, ist auch eine ganz große Unsitte. Die Medien sind leider Sprachrohre, Megafone dieses Moralismus geworden. Und dem ist wirklich in demokratischer Hinsicht aufs Entschiedenste entgegenzutreten. Was sind die News, was sind die Nachrichten des heutigen Tages? Amherds Beraterin verdient mehr als der US-Präsident. Eine Hammergeschichte von David Biener in der Neuen Zürcher Zeitung. David Biener, ich freue mich sehr, wird ja ab 1.12. die Redaktion der Weltwoche verstärken. Für mich einer der ganz talentierten Leute im Bundeshaus, ein hartnäckiger, unbequemer Rechercheur. Und heute hat er etwas ganz wirklich Verstörendes ausgegraben. Brigitte Hauser-Süß, das sagt Ihnen nichts, das ist eine Frau, die seit vielen Jahren im Bundeshaus tätig ist und jetzt als Beraterin wirkt, der Wehrministerin Viola Amherd. Frau Hauser-Süß ist zwangspensioniert worden mit 70. Jetzt hat sie ein Beratermandat bekommen von ihrer ehemaligen Chefin, und zwar pauschal 1140 Franken pro Tag. Dazu kommen Spesenentschädigungen in der Höhe von 5000 Franken sowie Sozialversicherungsbeiträge von maximal 12.000 Franken. Das hat David Biener in der NZZ herausgefunden. Und das summiert sich dann auf ein Jahresverdienst von gut mal 13, 420.000 Franken. Würde das ausmachen, damit verdient die Chefberaterin unserer Wehrministerin mehr als der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, oder als auch Emmanuel Macron, der französische Präsident, oder ungefähr gleich viel wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und es ist ja unglaublich, dass so etwas bezahlt wird in Zeiten klammer Bundeskassen. Ich meine, Sie kennen die Sparbestrebungen. Der Bundesrat hat jetzt seine Absicht bekräftigt, auf Befehl des Gerichtshofs für Menschenrechte die Witwenrente zu killen in der Schweiz. Ein Witwer, gewissermaßen, so hat es Nationalrat Alfred Heer pointiert formuliert, ein Witwer killt die Witwenrente nach einem Skandalurteil aus Straßburg. Also für die Witwen hat man kein Geld, aber für die Berater hat man Geld. Das sind Obszönitäten aus dem Bundeshaus. Gut, dass die aufgedeckt werden. Dann empört sich die NZZ heute Morgen um den Widerstand der SVP gegen Lockerungen, einseitige Lockerungen, Bürokratisierungen des Kriegsmaterialexportgesetzes. Da geht es darum, kurz vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine, ganz wichtig, kurz vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, nicht kurz vor Beginn des Krieges in der Ukraine, wie ihnen schon jeden Tag Sand in die Augen gestreut wird durch die Medien. Das ist reinste Propaganda. Dieser Krieg hat nicht 2022 begonnen. Dieser Krieg hat 2014 begonnen oder in seinen ersten Truppenbewegungen der NATO-Osterweiterung, der vorgeschobenen Militärstützpunkte der NATO in Richtung russische Grenze. Das sind ja die ersten Bewegungen, die ersten Manöver in dieser unheilvollen Auseinandersetzung. Das hat alles vor viel, viel, viel mehr Jahren begonnen als diese verkürzte, ja, geschichtsblinde Wortwahl hier erahnen lässt in unseren Zeitungen. Also dies nur am Rande. Und vor diesem Einmarsch der Russen in der Ukraine hat das schweizerische Parlament natürlich auch in einem Anflug von Gutmenschentum den Kriegsmaterialexport in der Schweiz ganz massiv eingeschränkt. Man hat gesagt, diese Waffen dürfen nicht in Kriegsgebieten landen. Punkt, fertig, Ausschluss, Samen und übrigens auch nicht Waffen oder Munition, Kriegsgüter, die man einem Land geschickt hat, die dürfen dann auch nicht dorthin verkauft werden. Also diese Exportwirtschaft hat sehr strenge Auflagen. Die Bürgerlichen, vor allem die SVP, war damals dagegen. Sie hat sich nicht durchgesetzt. Die Stimmen der Mittepartei von Gerhard Pfister, des Präsidenten, hat damals den Ausschlag gegeben. Pfister hat dann in einer abenteuerlichen Kehrtwende um 180 Grad seine Position komplett geändert und will nun dieses Kriegsmaterialgesetz einseitig lockern und hier diese Exporte zulassen, aber eben einseitig, nur für die Ukraine. Und die FDP macht da mit, Thierry Burkhard, der Präsident. Und jetzt ist in der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats eine parlamentarische Initiative hängig, die eben diese einseitigen Lieferungen zulassen möchte, beziehungsweise mit gewaltigen Auflagen dies dann erlauben will. Zum Beispiel sollen diese Material, diese Kriegsgüter exportiert werden dürfen in Länder, die gleichen Werte haben wie die Schweiz. Ja, um Himmels Willen, haben wir dann eine Wertekommission wie im Iran, so quasi einen Wächterrat, der sagt, welches Land den Kriterien der Schweiz genügt. Genügt Deutschland den Werten der Schweiz? Haben die Deutschen auch eine direkte Demokratie? Sind die Deutschen auch unabhängig von der Europäischen Union? Ist das auch ein Wert oder ist das ein Unwert in den Augen gewisser Kriegsmaterial-Ukraine-Fans? In Bern. Meine, das sind doch hier die Fragen, völlig untauglich und zu Recht aus meiner Sicht wehrt sich die SVP dagegen. Mit einem Bürokratiemonster wolle man nichts zu tun haben. Und zweitens, das hätte man meines Erachtens noch viel klarer betonen müssen, das Motiv hinter diesen Exportverschärfungslockerungen ist ja ein aus Sicht der SVP verwerfliches. Es geht diesen Befürwortern darum, die Neutralität auszubremsen. Sie haben aber nicht mehr die Kraft, zur Neutralität zu stehen, zur Schweiz zu stehen. Das ist das tiefere Problem. Deshalb muss man hier dagegen sein. Was schreibt die NZZ? Wieder eine unheilige Allianz aus SVP und Linken. Um Himmels Willen, eine unheilige Allianz. Die FDP, das ist ja die Leib- und Magenpartei der NZZ, die hatte über die ganzen 90er Jahre eine institutionalisierte unheilige Allianz mit der SP gegen die SVP, die ja der FDP inhaltlich viel näher steht. Man hat das Koalition der Vernunft genannt. Eine unheilige Allianz der Vernunft. Meine Damen und Herren, das sind doch einfach völlig verschobene und verschrobene Darstellungen. Aber vor allem erweist sich hier die Neue Zürcher Zeitung einmal mehr als Propagandaorgan dieser Neutralitätszertrümmerung, die heute leider zum Zeitgeist, zum guten Ton in diesen Kreisen gehört. Es gibt ja bürgerliche Organisationen, die sich für eine Stärkung der Schweizer Armee einsetzen, etwa die Allianz für Sicherheit, die unter dem Vorsitz, glaube ich, nein, jetzt noch unter dem Vorsitz von Thierry Burkhardt steht. Thierry Burkhardt allerdings hat sein Amt zur Verfügung gestellt. Man sucht jetzt neue Leute da. Unter anderem gibt da der Valentin Vogt, der frühere Arbeitgeberpräsident, das Zepter. Und jetzt kommt einfach heraus, dass auch diese bürgerliche Stiftung hier sich gegen die Neutralität ganz explizit positioniert. Wir werden die Hintergründe da in diesem Fall Ihnen dann demnächst enthüllen. Einstiger Trump-Befürworter ist Wahlbeobachter für die Schweiz. Das ist mir auch noch aufgefallen. Jean-Luc Ador, der unbequeme Walliser. Ich saß mit ihm im Nationalrat. Ich schätze diesen Jean-Luc Ador. Wir sind auch nicht in allen Fragen synchron, aber auf das kommt es gar nicht drauf an. Es ist ein knorriger, ein kerniger Walliser, der da die Kreise der Gutmenschen stört und der Angepassten und der salonfähigen Löwen und auch innerhalb, Löwen in Anführungszeichen, und auch innerhalb der SVP eine oft durchaus auch unbequeme Rolle spielt. Er wird jetzt da etwas von oben herab behandelt, weil er als Wahlkampfbeobachter in die USA reist. So etwas würde ich sowieso nie machen als Schweizer Wahlbeobachter. Was soll denn das? Jetzt müssen wir noch die Wahlen beobachten. Wir sollen lieber schauen, dass bei uns richtig gewählt wird und keine Unterschriften da sich fälschen lassen. Jean-Luc Ador, der ehemalige Trump-Befürworter, wie er da bezeichnet wird, als Wahlbeobachter im Ausland. Zürcher Hochschule bricht Deal mit Universität in China ab. Damit macht heute Morgen der Tagesanzeiger auf umstrittenes Prestige-Projekt. Ja, die Zürcher Hochschule, Schule für Gestaltung, diese mit unglaublichen Millionensummen hochgepäppelte, hochgezüchtete Kunst Ausbildungstempel, der vor allem Arbeitslose produziert. Ich meine, Sie müssen sich das mal anschauen. Das ist ein riesiges ehemaliges Industrieareal der Milch- und Joghurtproduktion, das sogenannte Toni-Areal im Industriequartier im Kreis 5 in Zürich, stand gegenüber der alten Redaktion der Weltwoche. Da haben sie also mit wahnsinnigem Geld das Ganze renoviert. Das kostete, glaube ich, mehr als rund eine halbe Milliarde, mit einem hängenden Konzertsaal in der Mitte und eben sozusagen eine Kunst, eine akademische Kunst Ausbildungsstätte, bei der natürlich ein Großteil der Studenten gar nie einen Job finden wird, weil das natürlich Künstler zu werden eine ganz, ganz anspruchsvolle und schwierige Sache ist. Und die knicken jetzt auch ein vor dem Zeitgeist und kündigen eine Zusammenarbeit mit den Chinesen. Das sind halt alles Schwächeanfälle in der modisch aufgeheizten Phase. Die Migros senkt die Preise von 1000 Produkten, also die Migros kehrt zu ihren Wurzeln zurück, der Tiefpreisangebote, das wird heute gross in den Medien gebracht. Und der US-Wahlkampf geht in die heiße Phase, da ist eben diese Veranstaltung von Trump in New York, Madison Square Garden, da haben jetzt die Gegner geschäumt, Hillary Clinton, das sei wie die Nazi-Veranstaltung am gleichen Ort vor x Jahrzehnten, da hat es offenbar im Madison Square Garden in New York mal einen Auftritt von Nazis in der damaligen Zeit gegeben, in den Vereinigten Staaten von Amerika, und sie hat das nun gleichgesetzt. Natürlich sind das Argumente, Verzweiflungstiraden, die da abgeschossen werden. Aber sie sind eben auch ganz perfid und sie zielen natürlich darauf ab, den Gegner auf eine Art und Weise anzuschwärzen, dass er wirklich zum Abschuss freigegeben wird. Und wir haben ja die Konsequenzen gesehen. Härter, knalliger, boulevardesker. Auf einer ganzen Seite beschäftigt sich der Tagesanzeiger mit Thierry Burkhardt, dem FDP-Präsidenten, der da eine aus Sicht des Tagesanzeigers populistische Rhetorik anschlägt. Ja, die FDP ist halt tatsächlich sehr opportunistisch unterwegs. Wenn die Grünen gewinnen, haucht sie sich grün an. Wenn die Rechten gewinnen, macht sie plötzlich auf Trump. Das ist halt das Problem, dass man da nicht dem eigenen Kompass folgt, sondern sich chamäleonhaft beim Zeitgeist andient auf Kosten der Verlässlichkeit. Israel verbietet UNO-Hilfswerk, die UNRWA. Das ist die einzige UNO-Agentur, die im Gazastreifen humanitär wirkt. Ich lese da von 13.000 Mitarbeitern, vielleicht sind es auch mehr, 12 davon, das behauptet Israel, hätten sich an diesen fürchterlichen Massakern vom 7. Oktober beteiligt. Ohne allerdings, das habe ich heute Morgen in der Financial Times gelesen, ohne allerdings wirklich anerkannte Beweise dafür vorlegen zu können. Ich bin zu wenig in diesem Fall drin, aber was ich sagen kann, wenn 12 Mitarbeiter von 13.000 oder vielleicht sogar von viel mehr 10.000 Mitarbeitern einen kriminellen Akt begangen haben, auch wenn der noch so fürchterlich ist, ist das nicht der Grund, eine ganze UNO-Behörde abzuschaffen. Und die Frage ist natürlich, wer sorgt dann für die humanitären Versorgungen, oder? Das IKRK kann das nicht übernehmen, das Internationale Rote Kreuz. Und das ist schon interessant, oder, wenn sich hier Israel auch von den UNO-Institutionen auf diese Art und Weise entfernt, durch den, ja, aus Sicht Israels natürlich legitimen Selbstverteidigungskrieg gegen einen Feind, und das wird immer wieder ausgeblendet von den Israel-Kritikern, gegen einen ganz hundsgemeinen Feind, der sich hinter der eigenen Zivilbevölkerung versteckt. Aber ungeachtet all dessen können sie ja nicht das zertrümmern, wofür sie sich sonst engagieren, nämlich für das internationale Recht. Das ist eben auch bindend. Und die UNO ist eine Organisation. Wenn man da schon mitmacht, dann sollte man sich auch an diese UNO-Bestimmungen halten. Und das ist etwas, was ich mit großer Sorge verfolge. Nicht, weil ich kein Verständnis hätte für das, was Israel macht, aber weil ich mir einfach die Folgen überlege. Und die Folgen sind aber, dass die arabische Welt sagt, ja, dem Westen, den Israeli, die pfeifen auf alles. Und da seht ihr sie ja, die halten sich an gar nichts, aber uns werfen sie immer vor, wenn wir da das internationale Recht nicht beachten. Das internationale Recht ist eine Chimäre, ist eine Illusion, ja mehr noch, ist ein Herrschaftsinstrument in den Händen dieser westlichen Imperialisten als deren Outpost, als deren Außenposten, als deren Garnisonsstadt gewissermaßen oder Garnisonsstaat, eben Israel im Nahen Osten wirke. Das ist Wasser auf die Mühlen dieser Ideologen und dieser Propagandisten. Kahlschlag in historischen Dimensionen. Das müssen wir noch mitnehmen in der heutigen Sendung. Der größte Autobauer Europas, VW, will mindestens 3 Fabriken schließen und zehntausende Stellen abbauen. Die Gewerkschaften wehren sich und ich wehre mich auch. Und meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, passen wir auf in der Schweiz. Das ist eine Konsequenz dieser grünen, selbstmörderischen Verschrottungspolitik unserer Industrie. Und die deutsche Autoindustrie zahlt hier einen ganz bitteren Preis, dass sie sich von diesen Grünen auf die Schlachtbank hat führen lassen. Und zwar der frühere VW-Vorsitzende Herbert Diess, ich habe seine Worte noch in den Ohren, hat das natürlich begrüßt. Ja, wir müssen vergrünen, wir müssen mit vollem Karacho in die elektrische Welt. Und das verkraftet man einfach nicht. Und diese ganze Energiepolitik und dieser grüne Umbau, den man blind, den man ohne Rücksicht auf Verluste, und wer muss es denn ausbaden? Ja, nicht diese super gut bezahlten Supermanager, die solche kolossalen Fehler machen und dafür gar nicht gerade zu stehen haben, sondern die Angestellten, auch die Zulieferer, all diese Hunderttausenden von Betrieben und KMUs, die da in dieser ganzen Automobilindustrie sich entwickelt haben. Um das geht's hier. Und wir müssen doch in der Schweiz hier einmal ganz ehrlich draufschauen und sagen, sind wir nicht eigentlich auch im gleichen Irrenhaus angelangt mit unserer grünen Politik? Reden wir es uns einfach schön. Ja, wir Schweizer machen es ja sowieso besser. Wir machen es ja nicht so schlimm wie die Deutschen. Mag ja stimmen, aber wir können uns auch solche Fehler nicht leisten, meine Damen und Herren. Dann ist bei uns fertig, da gehen die Lichter aus. Afrika will UNO-Steuerreform, die Schweiz wehrt sich. Der Norden soll einen Teil des Steuerkuchens abgeben, ob er will oder nicht. Ja, die Versorgungs- und die Verteilungskämpfe nehmen zu. Wir haben eben das große, den großen Auftritt von Donald Trump in New York gehabt. Ich hoffe auf einen Sieg von Donald Trump bei diesen Wahlen, weil ich auch der Auffassung bin, dass eine Fortsetzung dieser amerikanischen Woke-Politik in den Abgrund führt. Trump ist anti-woke, Trump ist ein Businessman, Trump ist auch einer, der austeilt, selbstverständlich. Trump ist ein Konservativer, der sich wehrt, der sich von den Linken da nicht einfach immer wieder ohrfeigen lässt und dann sozusagen, ja, fast schon reumütig entsprechend zu Kreuze kriegt. Und im Gegenteil, Er gibt das denen mit barer Münze zurück. Und das ist auch ein Grund dafür, warum er dermaßen geschätzt wird. Massenproteste in Tiflis, ich werde in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen, das besorgt mich. Hier sehen wir, wie eben auch wieder der Westen durch eine Aufstachelungspolitik die EU dieses Land in Unruhe bringt. Man verunglimpft jetzt diese Regierung, man wirft ihr vor, die gewonnen hat bei den Wahlen, die Regierungspartei, das sei alles Wahlbetrug im Dienste Russlands. Und damit sendet man natürlich Signale aus an die Opposition, dieses Resultat nicht zu akzeptieren und auf die Straße zu gehen. Im Prinzip das gleiche Drehbuch wie in der Ukraine mit den entsprechenden Konsequenzen. Wir werden dazu in der nächsten Ausgabe berichten, aber nicht so, wie das hier die Mainstream-Medien tun. Da ist der Westen der Vergifter, da ist der Westen der Aufstachler, da lässt man ein Land nicht zur Ruhe kommen, wieder mit den eigenen verqueren, meines Erachtens falschen Vorstellungen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie gleich im Anschluss dabei sind bei der internationalen Sendung. Ich melde mich zurück.